In der heutigen Folge geht es darum, wie man in einem großen Unternehmen den Gedanken der Customer Centricity aktiv fördern und am Leben halten kann. Wir beschäftigen uns deshalb mit einer Reihe von Instrumenten, die über die Jahre eingeführt wurden. Was braucht es unbedingt, was funktioniert nicht so gut und wo geht die Reise hin? Bei der A1 Telekom Austria. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich sehr, dass du bei dieser aktuellen Praxisfolge wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von NICE. NICE revolutioniert den Kundenservice mit CX One, seiner KI-gestützten CX-Interaktionsmanagement-Plattform. Von Forrester und Gartner als weltweit führend anerkannt, ermöglicht CXone Unternehmen, alle Kundeninteraktionen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu führen und zu optimieren. Mit CXone können Unternehmen intelligente Self-Service-Lösungen anbieten, interne CX-Prozesse transparent gestalten, Echtzeitanalysen für fundierte Entscheidungen nutzen, Robotic Process Automation für höchste Effizienz einsetzen. CXone befähigt Service-Mitarbeiter, in jedem Kundenkontakt schnell und kompetent die richtige Lösung zu finden. Die nahtlose Integration aller Touchpoints und die flexible Cloud-Architektur gewährleisten kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit. Entdecke, wie NICE das Kundenservice-Erlebnis auf ein neues Level heben kann. Besuche www.nice.com/de für mehr Informationen. Customer Experience Management beginnt meiner Meinung nach immer mit dem Messen von Kundenerfahrungen und Meinungen. Aber langfristig erfolgreich wird man im CX-Management nur, wenn sich das ganze Unternehmen, also jeder Mitarbeiter im Front- oder Backoffice, tatsächlich der Bedeutung des Kunden und seiner eigenen Rolle bei der Schaffung von ausgezeichneten Kundenerfahrungen bewusst ist. Um das zu erreichen, braucht es einen Plan, eine gute organisatorische Einbindung und die Ressourcen, diesen Plan konsequent umsetzen zu können. Bei der A1 Telekom Austria ist man schon seit einigen Jahren intensiv dabei, die Customer Experience kontinuierlich zu verbessern. Mein heutiger Gast ist Timo Zöller und der ist mit seinem Team verantwortlich für all diese Aktivitäten. Als Head of Customer Interaction hat er nicht nur einen kreativen Jobtitel, sondern er hat auch eine Reihe interessanter Instrumente eingeführt, die man auch in anderen Organisationen gut nutzen kann. Ich bin sicher, du erhältst jede Menge Inspiration für neue Ansätze, um Customer Centricity auch in deinem Unternehmen voranzubringen. Ja, hallo Timo, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, danke für die Einladung.
Lieber Timo, ich freue mich riesig, mit dir meine erste Episode mit einem österreichischen Großunternehmen machen zu dürfen, der Telekom A1 Austria. Könntest du gleich mal für unsere Zuhörer in Deutschland und der Schweiz die A1 kurz und mit großem Stolz vorstellen?
Absolut, immer gerne. Die A1 ist im Prinzip der große Telekommunikationsanbieter in Österreich, kennt die A1 oder vielleicht das Logo, vielleicht beim Skifahren. Wir machen da relativ viel und alle Deutschen und Schweizer, die interessiert sind beim Skifahren, sehen unser Logo gerne. Wir sind im Prinzip vergleichbar mit der Deutschen Telekom oder auch mit der Swisscom, jeweils in der Schweiz oder in Deutschland.
Und dein Titel ist Head of Customer Interaction. Den Titel habe ich so noch nie gehört. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist gut, wenn du ihn noch nicht gehört hast. Das ist immer so ein bisschen exklusiv. Nein, ich bündel bei mir in der Abteilung für den Consumer-Bereich, also für den Endkundenbereich, alle Kunden-Experience-relevanten Themen. Das bedeutet klassisch Customer Experience, User Experience, aber auch Transformationsthemen gemeinsam mit der IT. Wir bilden auch neue Menschen aus für die Shops und für die Service-Line und versuchen so in Summe die Kundenstimme zurück ins Unternehmen zu bringen und dann am Ende des Tages auch wieder mit den Kunden gemeinsam neue tolle Themen zu erarbeiten.
Und wie viele Menschen arbeiten mit dir zusammen an dem Thema?
In der Aufbauorganisation sind so 25 Expertinnen, die bei mir direkt sind. In Summe sind es aber deutlich mehr, weil wir es endlich oder Gott sei Dank geschafft haben, über die Jahre hinweg das ganze Thema als natürlich crossfunktionales Thema zu platzieren. Bedeutet, wir wollen keine kleine Abteilung sein, die sich tolle Kundenerlebnisse einfallen lässt und dann es in die A1 tragen, sondern wir arbeiten hier sehr crossfunktional zusammen und man kann sicher sagen, dass wir über 100 Menschen sind, die dort an dieser Disziplin gemeinsam in den verschiedenen Elementen arbeiten.
Insgesamt, wie viele Mitarbeiter hat die A1?
Rund 7.000.
Das ist schon auch eine schöne Ausstattung für das Thema. Also.
Absolut. Wir haben natürlich auch viele Mitarbeiterinnen, die in den Shops arbeiten oder an der Serviceline arbeiten. Wir machen alles in Österreich. Bedeutet, wir haben alle Callcenter in Österreich. Wir haben natürlich große Shoplandschaft, um unsere Kundinnen hier zu bedienen. Und insofern ist dann das Head Office ein bisschen kleiner. Und zu der Relation ist es dann doch schon eine ganze Menge, die dann sich hier dieser Disziplin auch annähert.
Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir uns vor allem damit beschäftigen, wie ihr CX zum Leben in der Organisation bringt, weil ich finde, das ist immer so das Spannendste. Trotzdem kann man eigentlich ja normalerweise nicht darauf verzichten, zunächst mal bei den Kundeninsights zu beginnen, weil wenn ich nichts weiß über meinen Kunden, kann ich auch nichts transformieren. Genau. Du hattest mir gesagt, ihr habt euch als KPI den MPS in der Organisation gewählt. Ist das der wichtigste KPI oder achtet ihr auch auf weitere Kenngrößen, die für bestimmte Teilbereiche vielleicht sogar dann wichtiger sind für euch?
Also wir haben die Reise rund um Customer Experience Management wirklich intensiv 2016 begonnen und haben uns dort geeinigt, dass wir uns auf den Net Promoter Score, den NPS, konzentrieren. Warum? Wir haben nach einer Messgröße gesucht, die wirklich uns sagt, wie geht's dem Kunden, wie geht's der Kundin da draußen. Und da war für uns der NPS einfach eine KPI, die wertvoll ist. Jetzt gibt's ja auch viel Kritik am Net Promoter Score, weil es ja eine Weiterempfehlung ist und keine Zufriedenheit. Also quasi eigentlich gerade in Österreich nochmal eine Stufe weiter. Wenn man in Österreich was weiterempfiehlt, ist es schon sehr, das muss schon sehr, sehr gut sein. Für uns ist aber eigentlich über die Jahre hinweg die eigentliche KPI nicht mehr so relevant, sondern es ist das Kundenfeedback, was wir haben wollen, und wir wollen mit dem Kundenfeedback weiterarbeiten. Wir nutzen, wer den NPS kennt, dann misst man ja von 0 bis 10 sozusagen das Feedback. 10 ist sehr gut und 9 ist Promotoren. Dann gibt es die Neutralen und die Detraktoren, die man eigentlich gar nicht haben will, aber die natürlich trotzdem da sind. Und alle wollen gehört werden. Und wir nutzen das im Prinzip nur als ein Signal, was wir bekommen von unseren Kundinnen, und verschneiden das mit vielen anderen Signalen, die wir auf unserer Seite kennen. Wir haben Gott sei Dank sehr viele Daten von unseren Kundinnen, weil wir ja häufig in Verträgen unterwegs sind. Das bedeutet, wir wissen, wer ist das eigentlich, wie heißt der, wie alt ist der, wo wohnt der, welche Produkte nutzt der, und können das dann mit dem Kundenfeedback sehr schön verschneiden und daraus dann in einem sogenannten Closed Loop sehr viele strategische Maßnahmen ableiten.
Wie messt ihr den MPS bei euch in den Feedback-Programmen? Ist das nur eine transaktionale, am Touchpoint erhobene Messung, oder macht ihr auch eine größere Gesamtschau, vielleicht auch noch in Verbindung mit einer Markenstudie?
Wir messen es in drei Ebenen. Wenn wir jetzt mal nur auf unsere Bestandskunden gehen, wir messen es transaktional, den TNPS. Wir messen es nach jedem Touchpoint-Besuch de facto. Wir messen es auf der Produktebene, je nachdem, ob der Kunde ein Internetprodukt oder ein mobiles Produkt oder TV nutzt. Und wir messen den sogenannten RNPS. Wir nennen ihn Relationship-NPS, der sozusagen die größte Form ist des NPS und die Beziehung zwischen A1 und den Kundinnen beschreibt. Und auf diesen drei Ebenen messen wir. Der Touchpoint-NPS natürlich immer nach jeder Transaktion mehrere hunderttausend Mal im Jahr, und PNPS und RNPS dreimal im Jahr, um hier einfach auch eine schöne Zeitreihe immer zu haben.
Also ich nehme jetzt schon mal mit, am Messen liegt es bei euch definitiv überhaupt nicht. Ihr wisst genug, ihr messt alle relevanten, ihr habt dieses System ziemlich umfassend eingesetzt.
Genau, aber das Messen ist eigentlich gar nicht das Wichtige, das ist vielleicht noch mitzugeben. Was wir gelernt haben, ist nicht das Messen, sondern daraus was machen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, einfach auf der einen Seite, wir sagen, jedes Kundenfeedback ist uns wertvoll, und wir gehen sehr stark auch in die Reaktion von Kundenfeedback. Wir rufen beispielsweise Kundinnen zurück, wenn sie uns eine negative oder eine nicht so gute Bewertung auch aus einem TNPS geben. Dann wird aus dem Team, wo der Kunde war, dann auch entsprechend zurückgerufen, sei es ein Serviceline-Team, sei es ein Job, ein bestimmter, die rufen zurück und fragen, hey, was war los? Häufig der Teamleiter, die Teamleiterin und gehen dann mit dem Kunden in Interaktion, um das individuelle Problem zu lösen, hoffentlich. Und auf der anderen Seite auch die ein bisschen zu lernen, was können wir besser machen beim nächsten Mal, dass wir weniger Detraktoren haben. Und das Gleiche machen wir eben auch auf strategischer Ebene und das eben, und das war schon ein Learning seit 2016, sehr cross-funktional. Also wir behalten diese NPS-Ergebnisse nicht im kleinen Kammerl, wie man in Österreich sagt, sondern wir streuen die breit und versuchen so auch viel Awareness auf diese KPI zu legen. Mittlerweile neben OPEX und Revenue die drittwichtigste KPI im Unternehmen. Und um so einfach am Ende des Tages auch wirklich dem Kunden eine Stimme zu geben und auch einen Wert zu geben im Unternehmen.
Da habt ihr ein Bonussystem auf dem NPS?
Wir haben ein Bonussystem auf dem NPS. Wir haben das Bonussystem bis im Top-Management und wir haben es auch an den Touchpoints, wo es einfach eine ganz, ganz wichtige KPI ist. Und wir nutzen das auch als Teil der Bonifikation, ja.
Jetzt haben wir mal das NPS-Instrumentarium ist komplett bei euch eingeführt, aber die eigentliche Kunst ist ja dann nicht nur diejenigen, die tatsächlich mit dem Instrumentarium arbeiten, sondern vielleicht auch Menschen, die nur so mittelbar oder zuarbeiten, auch noch abzuholen. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr enorm viel auch für euch schon entwickelt und am Laufen haben. Und als erstes würde ich mich ganz gerne mal mit diesem Customer Centricity Tag beschäftigen. Das fand ich eine ganz tolle Idee, dass ihr einen kompletten Tag der Customer Centricity bei der A1 eingeführt habt. Seit wann gibt es den und wie häufig wird der veranstaltet?
Den gibt es jetzt schon einige Jahre und wir mussten dann zweimal eine Pause machen wegen dieser komischen Pandemie. Aber davor und danach gibt es und gab es und gibt es ihn schon. Wir haben diesen Customer Centricity Tag einmal im Jahr und sagen, wir widmen einen Tag unseren Kundinnen. Natürlich widmen wir viel, viel mehr Zeit unseren Kundinnen, aber um es komprimiert für alle Kolleginnen und Kollegen sichtbar zu machen, was tun wir alles mit und für unsere Kundinnen, haben wir gesagt, rufen wir diesen Customer Centricity Day ins Leben. Jetzt hatten wir gerade im April unsere 2024 Version und haben uns beispielsweise darauf geeinigt, dass wir hier relativ wenig Vorträge von A1 für A1 machen, sondern haben 5 tolle Guest-Speaker gehabt, die über ihre Erfahrungen in ihrem Unternehmen über Customer Experience berichtet haben. Da gab es dann beispielsweise die Westbahn, IKEA, die Sparkassen Oberösterreich, eine Hilti für B2B waren dort vertreten und haben uns ganz tolle Beiträge geliefert, um einfach auch wieder Inspiration zu geben und zu zeigen, dass diese Disziplin in vielen großen Unternehmen einfach so wichtig geworden ist, weil es genau das ist, was dann am Ende des Tages wahrscheinlich die eine Marke oder das eine Unternehmen vom anderen Unternehmen ein Stück weit differenziert und unterscheidet.
Wer nimmt denn an diesem Customer Centricity Tag teil? Ich nehme an, das wird zum Teil auch online veranstaltet, damit auch möglichst viele Mitarbeiter das sehen. Oder ist es rein online?
Nein, es ist nicht nur rein online. Gott sei Dank ist es jetzt wieder auch physisch, weil genau davon lebt. Wir haben dann draußen auch viele Marktstände aufgebaut, auch die über die verschiedenen Bereiche in der A1 hinweg. Also da stellt eine Finance was vor. Da gibt es dann viel aus dem KPI-Sektor. Wir beschäftigen uns viel über so Themen wie Treibermodelle oder auch Customer Lifetime, Analytics und Value. Und dort stellen wir einfach ganz, ganz viel auch draußen vor. Drinnen finden dann immer Vorträge statt. Das ist immer ein sehr geballter Tag. Man könnte das irgendwie auch auf 2 Tage aufteilen. Aber es ist sehr geballt für alle A1-Mitarbeiterinnen, die live dabei sein können. Gott sei Dank sind auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen zu der Zeit im Shop oder an der Serviceline tätig für unsere Kunden. Und insofern dürfen die das natürlich dann auch nachschauen.
Wer bereitet das alles vor? Machst das du mit deinem Team? Oder?
Das machen wir intern.
Und wenn du dir jetzt mal anschaust, die Teilnehmer, die dann tatsächlich online oder physisch vor Ort teilnehmen, verteilt sich das über alle Funktionsbereiche des Unternehmens einigermaßen gleich oder gibt es da ganz besondere Fans, also das im Customer Service oder im Vertrieb oder in Backoffice-Bereichen?
Also es ist leider aufgrund der dadurch, dass wir es am Tag machen müssen, ist es leider sehr ein bisschen Head-Office-lastig in Anführungszeichen. Also viele Stabsabteilungen, die dann sozusagen live dabei sind. Aber es verteilt sich Gott sei Dank jetzt seit einigen Jahren über das Unternehmen hinweg. Bedeutet, wir haben ganz viele Fans aus den marktnahen Bereichen. Wir haben aber auch viele Freunde, die da hinkommen aus den Bereichen Finance, aus der IT und aus anderen. Also das ist wirklich breit gestreut.
Der Customer Centricity Tag ist jetzt so ein Tag, an dem man sich halt orientieren kann im Jahr. Aber ihr habt auch sowas, ihr nennt das Wir sind Kunde Portal. Was verbirgt sich dahinter?
Wir haben gesagt, wir wollen natürlich nicht nur einmal im Jahr den Kunden in den Mittelpunkt stellen, sondern wir wollen allen Kolleginnen und Kollegen die Ergebnisse und die Erkenntnisse, die wir über unsere Kunden haben, auch breit, transparent darstellen. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen? Und haben ein Wir sind Kunde-Portal gegründet. Und auf dem finden unsere Kolleginnen de facto alle Informationen rund um den NPS, aber auch die nächsten Schulungstermine. Sie finden Grundlagen, Informationen, wie macht man einen Service Blueprint, was ist eigentlich eine Customer Journey, wie arbeiten wir. Sie finden dort die neuesten Marktforschungsergebnisse, die wir natürlich auch neben dem NPS machen. Du hattest vorhin gefragt, gibt es auch größere Studien? Ja klar, gibt es auch andere Studien, wo wir auch auf der Neukundenseite oder auf der Potenzialkundenseite uns die Themen anschauen. Und all diese Informationen sind dort gebündelt und werden dort von meinem Team, aber auch von Schwesterabteilungen, die daran Interesse haben, immer wieder mit neuen Inhalten sozusagen befüttert.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr so ein Portal zusammen hattet? Weil viele reden darüber, sie hätten gerne so ein Portal. Und das ist ja doch mit Arbeit verbunden, nehme ich an.
Ja, also ehrlicherweise, der Aufbau war gar nicht so schwer, weil, also man kann das ruhig sagen, wir nutzen SharePoint dafür. Also man kann mit SharePoint so viel machen und es ist jetzt kein sophisticated Portal, aber du findest alles, du hast eine Suche und das ist schön designt. Der Inhalt dort erstmalig zu befüllen, aber dann vor allem aktuell zu haben, das ist die große Arbeit und zu pflegen, genau. Und hier versuchen wir einfach, dass wir immer den relevanten Content auf der einen Seite selbst erstellen und dann auch pflegen, auf der anderen Seite auch relevante Contents eben aus dem Rest des Unternehmens bekommen. Und was hilft es ja dann, also eigentlich hilft ja nicht Content und auch nicht pflegen, sondern es hilft ja Traffic, ne? Also musst ja irgendwie die Leute darauf kriegen. Was wir dort machen, ist, wir nutzen Workplace als Intranet quasi oder als Kommunikationsplattform innerhalb von A1 und verlinken sehr stark neueste Artikel in das Wir sind Kunde-Portal und so schaffen wir im Prinzip relativ hohen Traffic darauf. Das klappt ganz gut.
So, also die Informationen kann ich mir passiv abrufen, indem ich einfach da suche. Jetzt möchte ich es doch noch ansprechen, weil die Trainings ja dann, viele Unternehmen diskutieren ja, reicht es nicht aus, dass wir das dann einfach nur irgendwie das Material zur Verfügung stellen, aber ihr macht ja auch aktive Trainings, dafür gibt es ja einen Grund. Warum, ihr habt ein gutes Portal, warum macht ihr trotzdem die Trainings?
Naja, weil die Methodenkompetenz, und das mussten wir dann auch erstmal lernen, also Customer Experience, User Experience und die anderen Disziplinen sind ja wirkliche Methodenkompetenz. Und es gibt ja Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können das nicht so gut und müssen es auch gar nicht so gut können. Aber in meinem Verständnis sollte jeder, der marktnah arbeitet, eine Marketingabteilung, ein Produktmanager, ein PO, ein Tribe Lead, ein Grundverständnis haben, wie designe ich eine Customer Journey, wie mache ich einen Service Blueprint und andere Themen. Und genau diese Themen haben wir uns rausgesucht und haben gesagt, für Interessierte, das ist nicht verpflichtend, sondern es ist freiwillig, für Interessierte im Unternehmen bieten wir einmal im Jahr eine sogenannte CX Academy an, die dauert dann 5 Tage, das ist also ein echter Invest. Das ist dann auch ein bisschen mit Abschlussarbeit und du musst dir auch ein Projekt suchen, wo du es dann auch anwendest in der Zukunft, in den nächsten 6 Monate. Und auf der anderen Seite bieten wir solche CX-Crash-Kurse an. Und die erfreuen sich auch großer Beliebtheit, weil sie eben nur 1 Tag oder 1,5 Tage sind und werden auch dort von meinen Expertinnen dann geleitet. Und dort lernt man beispielsweise, wie macht man einen gescheiten Service-Blueprint als Methode. Und das kann ich über ein Portal schwierig darstellen. Es gibt dann ein Handbuch, was wir selbst gestaltet haben, wo man dann nochmal so nachblättern kann und wo man dann auch sogar, darf man nicht mehr sagen, aber sogar ausgedruckt bekommt, die Absolventen, und dann nochmal wirklich als Handbuch auch nachschlagen können. Aber natürlich ist es wichtig, einmal diese Methode zu lernen. Und es ist eben nicht so, dass jeder Customer Experience kann, sondern du musst es halt auch ein bisschen eine Grundlage dafür haben, auch methodisch.
Wie viele Leute schleust ihr da so im Jahr durch?
Im Jahr so 150, 200 würde ich sagen. In Summe waren es jetzt schon 700, glaube ich.
Das ist beeindruckend. Das sind viele, ja.
Ja, das sind viele. Es macht aber auch den Kolleginnen Spaß, muss man sagen. Also es ist wirklich so ein Lieblingsprojekt, das weiterzugeben und damit auch zu sehen, dass diese Basis des Verständnisses, warum ist Customer Experience wichtig, welche Methoden gibt's, wie kann ich es im Alltag anwenden, dass die halt immer weiter wächst. Und wenn man dann so ein bisschen in den nächsten Meetings wieder sitzt, dann merkt man genau, der war letztens bei einer Schulung, die hat wieder das angewendet und das ist irgendwie ganz cool.
Also die Mitarbeiter sind ja gut versorgt. Damit man aber dauerhaft auch die Ressourcen bekommt, um sowas auch durchziehen zu können, braucht es ja Management bei Ihnen. Ich nehme an, dass ihr das in ausreichendem Maße habt. Das bedeutet aber noch nicht, dass Manager automatisch gleich verstehen, wie jetzt eigentlich die Situation am Kunden konkret in den einzelnen Situationen ist. Ihr habt auch da ein Format geschaffen und das heißt A1 Kundendialog. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das war ehrlicherweise eine wunderschöne Idee aus dem Team, weil wir uns genau die Frage gestellt haben. Also vorweg muss ich sagen, wir haben natürlich einen Vorstand als AG, sind dabei als Leadership-Team organisiert und meine Chefin ist Teil des Leadership-Teams und schreitet sehr voran, was das Thema Customer Experience angeht. Insofern haben wir dabei ein wenig Probleme oder Herausforderungen, aber trotzdem gilt es natürlich, das gesamte Top-Management auch immer wieder ein Stück weit mitzunehmen, was erleben dann unsere Kundinnen und wie können wir auch dem Thema Kundenstimme im Unternehmen Gehör geben. Und da ist uns der Kundendialog eingefallen und da haben wir einfach mal gesagt, drehen wir mal den Spieß um. Und zwar einen Abend lang serviciert unser Top-Management jeweils einen Kunden. Also es bekommt entweder ein oder zwei Top-Manager, bekommt einen Kunden zu einem Thema zugeordnet. Beispielsweise zum Thema Kundendialog, zum Thema unseres Fernsehprodukts TV, Explore TV. Und dort erzählt dann der Kunde seine Geschichte rund um unser TV-Produkt. Mit vielen Fragen. Wir begleiten natürlich das Top-Management dabei. Wir geben vorher so ein bisschen Hinweise, Gesprächsleitfäden und so weiter. Und da entsteht dann eine extrem coole Dynamik, weil plötzlich höre ich aus erster Hand, wie geht's denn dem Kunden mit meinem Produkt? Welche Herausforderungen hat der? Was passiert denn im Alltag? Und dann kommen dann eben nicht nur die technokratischen Themen auf, sondern auch die emotionalen. Also wenn TV zu Hause nicht funktioniert, wird es dann sehr schnell mal emotional. Wenn Internet zu Hause nicht funktioniert und dann darauf folgend Streaming oder PlayStation oder ich weiß nicht, was nicht funktioniert, wird es dann sehr schnell emotional. Und diese Emotionalität, positiv wie herausfordernd, versuchen wir in diesen Kundendialog zu packen und daraus eine Dynamik zu schaffen. Und so schaffen wir innerhalb von eines ganzen Abends wirklich 4 Stunden lang das Top-Management mit einem Kunden begleiten zu lassen. Die kommen dann immer wieder zusammen, tauschen sich über ihre Geschichten positiv wie negativ aus. Es geht gar nicht darum, das Einzelproblem zu lösen. Das wäre immer so der erste Instinkt. Das löse ich für dich. Darum geht's nicht. Es geht darum, wirklich zu verstehen, den Kunden nicht als KPI sozusagen auch immer wieder auf irgendeiner Chart zu sehen, sondern wirklich gegenüber sitzen zu haben und sich darauf einzulassen, die Geschichte zu einem bestimmten Produkt, zu einem Erlebnis, zu einer Journey am Ende des Tages auch wirklich live mitzuerleben. Es geht dann so weit, dass der Kunde dann so weit serviciert wird, als dass der Kunde seine Story gar nicht selbst vortragen muss, sondern der erzählt es nur dem Manager. Und der wiederum präsentiert es dann der ganzen Gruppe. Also der muss so sozusagen in dieser Geschichte sein, dass er es selbst präsentieren kann und den Kunden beispielsweise in dieser Art und Weise auch serviciert. Sehr spannend, kann ich wirklich empfehlen, wenn man Top-Management und Kunde bzw. CX auch zusammenbringen will und wirklich einen lebendigen Abend erleben will. Es sind immer die schönsten Abende.
Wie häufig wird das denn wiederholt?
Es ist ein bisschen anlassbezogen. Wir versuchen es zweimal im Jahr. Es ist doch sehr, sehr viel Vorbereitung, muss man ehrlicherweise sagen. Auch das machen wir intern ohne Agentur oder so. Aber wir versuchen es zweimal. Meistens klappt es einmal im Jahr auch.
Wie schafft ihr es, dass das Top-Management da auch immer noch gerne mitmacht, wenn ihr es jetzt schon mehrfach gemacht habt? Weil es sind ja mehr oder weniger dieselben Personen.
Wir haben wirkliche Fans da dabei. Na, es ist wirklich ein Selbstläufer, weil die eine oder andere ist da wirklich gerne dabei und berichtet davon auch immer wieder sehr gerne. Und insofern ist es wirklich nicht so schwer, die Manager davon zu überzeugen, dass sie da dabei sind, sondern es ist eher ein, ja, ich will auch kommen, Gott sei Dank. Also in diesem Format ist es wirklich umgedreht.
Wenn du jetzt einem anderen Unternehmen raten würdest, die möchten auch sowas aufbauen, auf was müssen die unbedingt achten, damit sie mit so einem Format Erfolg haben können?
Am Anfang einfach mal wichtig, ein gutes Thema zu finden, was alle interessiert. Also es sollte jetzt kein Randthema, sondern es sollte irgendwie ein Kernprodukt sein von einem Unternehmen. Wir haben, glaube ich, angefangen mit Internet-Journeys oder Internet-Produkt, weil es einfach sehr nah bei uns ist und haben versucht, dort einfach darzustellen. Dann sollte es ausgeglichen sein. Also blöd wäre auch, wenn es nur frustrierte Kunden gibt, die zum Event kommen, sondern man sollte irgendwie auch Kunden finden, die was zu erzählen haben und die bitte hoffentlich auch ein paar positive Erfahrungen sammeln und mitbringen in diesen Abend. Und es sollte ja auch kein Unternehmensbashing werden am Ende des Tages, sondern ein ausgewogenes und ehrliches Gespräch, so wie wir es jetzt führen, mit Highlights und Lowlights in der Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden. Und deswegen muss man, glaube ich, auch gut auswählen oder gut aufpassen, welche Kunden man dort einlädt. Es sollten auch nicht nur Fans sein, weil dann denken alle, hurra, es läuft alles prima und wir müssen in nichts investieren. Also diese Ausgewogenheit würde ich jedem empfehlen und ein gutes, spannendes Thema zu wählen. Vielleicht einen zu finden im Vorstand, Leadership-Team, Top-Management, wo auch immer, der oder die dann auch Sponsor ist für das Thema, ist, glaube ich, ganz wichtig, die dann es auch vertritt und sagt, ja, ich gehe mit dir gemeinsam dort voran. Und wenn die drei Dinge erfüllt sind, dann ist das sicher eine gute Chance auf Erfolg.
Ihr habt jetzt so viele tolle Sachen aufgesetzt, die auch schon eine ganze Zeit lang laufen. Könnt ihr den Erfolg all dieser Maßnahmen in irgendeiner Form auch in harten Zahlen nachweisen?
Das ist immer die spannende Frage. Ja. Also die ehrliche Antwort ist ein Jein, weil es ist natürlich teilweise ein, ich will nicht sagen ein Hygienefaktor, sondern ganz im Gegenteil, es ist ja genau der Differenziator eigentlich, eine gute Experience. Aber die dann nachzuweisen und dann die Motivation rauszufinden, warum bleibt ein Kunde vielleicht ein bisschen länger bei einem Unternehmen, warum churnt er nicht, warum kauft er vielleicht ein weiteres Produkt, das nachzuweisen ist natürlich recht schwierig. Aber auch da hilft uns wieder auf der einen Seite der NPS, der natürlich sich positiv entwickeln sollte, was er bei uns tut, mit gewissen Schwankungen. Auch das sieht man teilweise saisonal. Es wäre eine separate Sendung oder ein separater Podcast, wo man mal darüber reden könnte. Also, aber grundsätzlich sehen wir es natürlich im NPS. Wir sehen es aber auch im Churn und wir sehen es vor allem in den Gesprächen mit den Kundinnen. Weil wir merken einfach, wenn wir mit unseren Kundinnen, und das machen wir sehr häufig, in Kontakt treten und dieses direkte positive Erlebnis, wie vorhin gesagt, diese Rückrufe der Detraktoren oder auch bei einem Produkt-NPS, einem Promotoren einfach zu danken für sein Feedback und zu sagen, hey, danke, dass du uns ein Feedback gegeben hast und toll, dass du Fan von uns bist, kriegen wir einfach schöne Reaktionen. Und das sind so eher die softeren Faktoren, die dann auch helfen, ein Stück weit zu messen, wie wertvoll sind diese Maßnahmen dann auch für die A1.
Du hast mir im Vorgespräch auch noch gesagt, dass ihr so eine externe Sicht euch reinholt ins Unternehmen über das sogenannte Drive-CX-Network. Also wo ihr im Prinzip die Möglichkeit habt, auch Best Practices anderer Unternehmen, ich nehme an, in Österreich.
Deutschland, Schweiz.
Sie sind in Deutschland, Schweiz. Also zunächst mal, was ist überhaupt das Drive-CX-Netzwerk?
Wir haben uns vor 3 Jahren, eine liebe Kollegin und Gruppenleiterin von mir und ich, überlegt, irgendwie ist es langweilig, immer nach den neuesten Trends oder auch Best Practices zu suchen, sondern lass uns doch gemeinsam überlegen, so eine Community aufzubauen. Und wir haben dann tatsächlich gesagt, okay, das machen wir unter dem oder mit der A1 gemeinsam und haben Unternehmen gesucht, die diese Leidenschaft zu Customer Experience teilen, die auch im Unternehmen schon erste Versuche oder sehr, sehr fortschrittlich einfach im Thema Customer Experience schon sind. Und haben so über 30 Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz gefunden, die wir einmal im Monat zu einem sogenannten Drive-CX Breakfast einladen. Und diese Community ist geschlossen im Sinne von, wir wollen dort wirklich für einen Raum schaffen, für Unternehmen von Unternehmen oder von Unternehmen für Unternehmen und dort über entweder Best Practices uns austauschen, aber auch über beispielsweise diskutieren, wie setzen die unterschiedlichen Unternehmen den NPS ein, welche anderen KPIs gibt es, wir reden dort über Trainings, wir reden dort einfach auch über die unterschiedlichsten Disziplinen rund um Customer Experience und User Experience. Und so hat sich dort eine wachsende Community entwickelt und beispielsweise die 5 Speaker, die ich vorhin genannt habe, sind alle Teil, auch als Company von diesem Drive-CX-Netzwerk und waren jetzt auch teilweise persönlich vor Ort im Customer Centricity Day und so schließt sich dann ein bisschen der Kreis und so schaffen wir es immer wieder, hoffentlich neue Inspirationen auch A zu geben, aber B auch ganz viel aus dieser Community zu gewinnen, um zu sehen, okay, wie machen es denn andere? Beispielsweise eine spannende Frage ist immer, wo ist denn CX angesiedelt in großen Konzernen? Also von Marketing über Vorstand bis hin zu Vertrieb, da alles dabei. Und über solche Dinge diskutieren wir einfach.
Es gibt ja auch eigentlich gar keine Musterlösung, es muss halt zum Unternehmen passen.
Genau. Das absolut.
Habe ich mittlerweile gelernt. Man kann es so pauschal einfach nicht sagen. Je reifer eine Organisation ist, umso mehr ist man mit dem Problem eigentlich auch konfrontiert, dass man immer wieder was Neues braucht, damit das Thema heiß und interessant bleibt. Von den Formaten, die du vorgestellt hast, welches glaubst du wird auch in Zukunft von ganz zentraler Bedeutung bleiben?
Also ich glaube, wenn man den NPS als Format sieht, dann wäre es auf jeden Fall der NPS. Also auf den setzen wir sehr stark und auf die Weiterentwicklung gemeinsam in diesen Treibermodellen rund um den NPS setzen wir sehr stark. Und vielleicht, glaube ich, noch einen Satz sagen zu einem anderen Format, was wirklich Zukunft hat, weil jetzt könnte man sich irgendwie auch denken, na, die machen alles einmal im Jahr. Stimmt nicht. Wir machen alle 2 Wochen dienstags unseren Testing Tuesday und dort laden wir immer 12 Kunden ein und können sehr kurzfristig Flows abtesten, neue Applikationen, neue kleine Features. Wir bilden also 6 Stationen und das ganze Unternehmen kann immer eine Station buchen. Das geht dann digital und dann kommen 2 von uns organisierte 2 Kundinnen zu dieser Station virtuell und du kannst dort eine Meinung abholen zu irgendeinem Thema. Und das wäre ein Format, was ich wirklich jedem ans Herz legen will, weil das wäre gelebte Kundennähe sozusagen. Du hast eine Möglichkeit, wie du auch dem Unternehmen was anbieten kannst, wie du sagen kannst, hey, wenn du was abtesten willst in deiner App, wenn du was abtesten willst in deinem Produkt, komm doch kurz zu uns. Das ist keine quantitative Studie, aber du bekommst 2 Feedbacks und das sind 2 Feedbacks mehr, als du vorher hattest von Kundinnen, die dann eben entsprechend auch weiterverarbeitet werden können. Also das wären eigentlich die Formate. Und die anderen großen Formate, das sind einfach für uns so diese Leuchttürme, die für uns natürlich ganz toll sind, aber auch, glaube ich, diesen Spirit in Summe einfach ein bisschen am Ende des Tages dann auch uns übers Jahr tragen.
Und hast du noch neben diesem einem Beispiel, das du ja schon genannt hast, noch ein Format, wo du sagst, das ist so das, wo du spätestens in 2 Jahren möchtest du das zu deinem Thema machen?
Ich möchte, dass es in 2 Jahren fliegt. Wir haben jetzt letztes Jahr uns intensiv um das Thema Customer Experience Principles, also Prinzipien, gekümmert und rufen die gerade ins Leben. Also wir haben den Prozess der Erstellung dieser CX-Prinzipien, die als Leitplanke gelten sollen. Wie soll sich eine Kundenerfahrung bei A1 anfühlen? Die haben wir jetzt gerade ins Leben gerufen, auch in einem sehr breiten Prozess und versuchen sie jetzt gerade im Unternehmen zu verankern. Und damit sicher spannend zu beobachten sein, wo stehen wir da in 2 Jahren, weil das wieder, du hast vorhin gesagt, da muss immer der nächste Schritt kommen. Und wir haben jetzt gesagt, wir sind so weit eigentlich, dass wir jetzt diese CX-Prinzipien einführen können. Und das ist aber jetzt im Moment noch kein Selbstläufer, sondern da versuchen wir jetzt gerade sozusagen reinzustarten und diese CX-Prinzipien beispielsweise in der Produktentwicklung, aber auch in einem Finanzprozess oder auch in einem Herstellungsprozess von Internet entsprechend zu etablieren. Und das ist schon noch ein Weg, auf dem wir gerade gestartet sind.
Nachdem ihr aber so viel schon geschafft habt, bin ich ganz sicher, dass euch das auch gelingen wird. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Peter.
Das war Timo Zöller, Head of Customer Interaction bei der A1 Telekom Austria. Mehr Informationen zu Timo und der A1 findest du in den Shownotes. Damit sind wir am Ende einer weiteren Praxisfolge angelangt. Auf Spotify habe ich eine Playlist mit allen Praxisbeiträgen auf CX Talks erstellt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge oder diese Playlist mit einem Freund oder Kollegen, der sich ebenfalls für das Thema interessiert, teilt. Und das Beste ist, dass wir in 14 Tagen schon wieder mit einer neuen Folge die drängenden Fragen aus den Bereichen Technologie, Insights und Management beantworten werden. Ich freue mich schon auf dich. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.